während wir momentan noch die Situation haben, dass oft Frauenhäuser keine Plätze anbieten können und Frauen so weiterhin in Haushalten bleiben und leben müssen, in denen sie einfach konstant Gewalt ausgesetzt sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Hier bei uns an der Theke sitzen immer wieder ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften. Wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung bzw. Arbeit und über ihre Perspektive auf aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Für die heutige Schicht übergebe ich den Tresen jetzt an Martin und Rudi.
Herzlich willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Janina. Schön, dass ihr da seid. Janina, was trinkst du denn am liebsten, wenn du in der Wirtschaft bist?
Kaffee.
Okay. Sehr schön. Dann hole ich uns mal drei. Und dann Prost.
Prost.
Prost. Hallo Janina, schön, dass du da bist.
Freut mich sehr, hallo.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Janina, ich darf dich kurz vorstellen. Du hast Politikwissenschaften in Konstanz und an der Sorbonne in Paris studiert und in Oxford promoviert. Dann warst du Postdoc am Lehrstuhl für Entwicklungsökonomie an der Uni Göttingen und bist jetzt Professorin für Global Health an der TU in München. Bevor wir anfangen, eine Frage, und zwar, was beinhaltet eigentlich eine Global Health Professur?
Ja, gute Frage. Tatsächlich ist das als Forschungsfeld noch relativ neu gewesen in dem deutschen Kontext, als ich diese Professur angefangen habe. Und das hat mich aber eigentlich mir die Freiheit gegeben, das auch so ein bisschen selbst zu definieren, was ich jetzt darunter verstehe und zu welchen Themen ich forschen will. Grundsätzlich geht es bei Global Health eben darum, dass man eine sozialwissenschaftliche Perspektive auf gesundheitliche Fragestellungen hat. Und so eben die Medizin auch mit sozialwissenschaftlicher Forschung und Fragestellungen bereichert. Und der Fokus bei den Forschungsprojekten ist sehr oft auf Ländern des globalen Südens. Also typische Themen sind dann zum Beispiel HIV-AIDS oder Müttergesundheit, Kindersterblichkeit in tropischen Ländern. Das waren so klassisch die typischen Global Health-Themen und inzwischen wird es aber auch sehr viel breiter gedacht und gerade der Aspekt von Gender-Based Violence oder insgesamt Gender Disparities im globalen Süden nimmt dann einen wichtigen Fokus ein. Und das hat mir eben auch ermöglicht, so ein bisschen mehr nach meinen eigenen Interessen geleitet, die eben auch immer von Gender-Fragen motiviert waren, selbst zu forschen.
Genau, jetzt hast du schon ein bisschen vorweggenommen gerade, um was es heute eigentlich hier geht mit dir. Und zwar sprechen wir über deine Forschung zu geschlechtsbezogener Gewalt und gucken uns dabei im ersten Teil ein Papier genauer an, in dem du die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf geschlechtsbezogene Gewalt in Deutschland untersuchst. Und im zweiten Teil geht es dann, wie du gerade meintest, um eine Forschung im globalen Süden, wo ihr euch die Auswirkungen eines Programms für Mädchen auf geschlechtsbezogene Gewalt in Sambia anguckt. Und du hast gerade schon gesagt, dass das dein Haupt- oder ein großes Interessensgebiet von dir, die geschlechtsbezogene Gewalt ist. Kannst du uns kurz sagen, wie du dazu gekommen bist, dich genau mit diesem Thema auseinanderzusetzen?
Ja, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Zufall, der mich in diese Richtung gebracht hat. Und dann aber auch eine sehr eindrückliche Erinnerung, die ich während meiner Feldforschung in Südafrika hatte. Da habe ich an einem Projekt gearbeitet, in Kooperation mit UNICEF und eben geleitet von der University of Oxford unter der Leitung meiner Doktormutter damals. Und da haben wir eine Intervention getestet, die von UNICEF ausgerollt wurde, zur Prävention von häuslicher Gewalt. Aber da ging es spezifisch um Gewalt an Kinder. Die wurde eben im Rahmen einer randomisierten, kontrollierten Studie evaluiert. Und so war ich dann auch ein halbes Jahr in Südafrika vor Ort in dem Projekt und hatte da eben auch ein Team von Interviewerinnen, die für die Studie Daten erhoben haben und Interviews geführt haben. Und grundsätzlich hat mich dieses Projekt einfach schon sehr für das Thema von häuslicher Gewalt sensibilisiert und mich auch immer sehr erschreckt, wie hoch die Prävalenz von Gewalt gerade in diesen Townships und in den Haushalten mit sehr niedrigem Einkommen war. Und eine sehr enge Kollegin von mir ist damals irgendwie eines Tages ins Büro gekommen und hat ein blaues Auge und meinte, ja, letzte Nacht hat mein Mann versucht, mich umzubringen. Könnt ihr mir helfen, die Polizei zu informieren und meine Kinder da rauszuholen? Und da war ich eben als Kollegin sehr eng involviert und wir sind dann auch zur Polizeistation, haben das berichtet. Und gleichzeitig habe ich auch realisiert, dass da sehr wenig Verständnis und Sensibilität für dieses Thema überhaupt da war und dass es eher belächelt wurde und überhaupt nicht ernst genommen wurde. Und meine Doktormutter, die damals unterstützt hat, hat mir dann schon am Telefon gesagt, ich kann dich gleich schon darauf vorbereiten, in ein paar Wochen wird die wieder mit diesem Mann zusammenwohnen. Und tatsächlich so ist es auch gekommen, auch wenn ich das damals überhaupt nicht glauben wollte. Also wir haben einfach nur kurzzeitig sie und die Kinder anderswo unterbringen können und nach kürzester Zeit haben sie schon wieder als Familie zusammengelebt und sie ist weiterhin der Gefahr ausgesetzt. Und diese persönliche Geschichte hat mich irgendwie auch nochmal mehr für das Thema sensibilisiert.
Oh Mann, ja, es ist auf jeden Fall auch ein sehr hartes Thema, was euch auch emotional sehr belastend ist. Vielleicht auch für alle Menschen, die zuhören. Wir reden jetzt in dieser Folge viel über geschlechtsbezogene Gewalt. Genau, und da vielleicht als kleine Triggerwarnung, dass das natürlich ein Thema ist, was ja durchaus sehr sensibel ist und sehr schwierig ist. Und damit starten wir dann mit der Folge.
Genau. Herr Nina, du beschäftigst dich ja in deiner Forschung viel mit der Untersuchung von Faktoren, die sich auf die Zunahme und auf die Abnahme von geschlechtsbezogener Gewalt auswirken. Und um vielleicht am Anfang alle einmal abzuholen, kannst du uns sagen, was genau geschlechtsbezogene Gewalt umfasst?
Ja, ich habe dafür tatsächlich nach einer deutschen Definition gesucht. Und bei dem Institut für Menschenrechte habe ich eine Definition von geschlechtsspezifischer Gewalt gefunden. Hier wird gesagt, das ist Gewalt, die sich gegen eine Person aufgrund ihres biologischen oder sozialen Geschlechts richtet. Sie umfasst alle Formen von Gewalt, also körperliche, sexualisierte, psychische und wirtschaftliche Gewalt. Und dann wird als Beispiel gesagt, Frauen sind zum Beispiel von sexualisierter und häuslicher Gewalt überproportional häufig betroffen. Also das nimmt schon ein bisschen vorweg, dass geschlechtsspezifische Gewalt eben verschiedene, sagen wir mal, sexuelle Minderheiten betreffen kann. Also zum Beispiel auch LGBTQ+I. Personen, was aber auch ein Forschungsfeld ist, das noch sehr wenig beforscht ist und auch hier gibt es noch sehr wenig Einblicke zu guten Messinstrumenten, zum Beispiel in der Population. Und deswegen denkt man meistens, wenn man eben an geschlechtsspezifische Gewalt denkt, an Gewalt an Frauen. Und wir können das eben auch empirisch gut begründen, weil wir auch in Deutschland sehen, dass 70-80% aller Taten von häuslicher Gewalt eben an Frauen ausgeübt werden.
Mhm. Mhm. Und kannst du uns da, wo du jetzt schon gesagt hast, oder auf Deutschland Bezug genommen hast, kannst du uns einen groben Überblick geben, wie viele Fälle geschlechtsbezogener Gewalt es in Deutschland pro Jahr gibt?
Genau, vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was zur weltweiten Prävalenz sagen, weil das wissen wir fast viel mehr, als was in Deutschland im Einzelnen los ist. Also wenn wir uns das ganze Thema global anschauen, dann wissen wir auf Basis einer im Lancet veröffentlichten Studie von Sardina und Kollegen, dass 27% der Frauen weltweit zwischen 15 und 49 Jahren schon mal physische und oder sexuelle Gewalt erlebt haben im Rahmen ihres Lebens. Und das Ganze wird dann auch nochmal nach Alter disaggregiert und wir sehen, dass vor allem junge Frauen stark von Gewalt betroffen sind. Also unter den 15- bis 19-Jährigen in dieser Studie sind es schon 24%, also eigentlich eine aus vier Frauen, die physische und oder sexuelle Gewalt erlebt hat. Und die Studie hat wirklich eine sehr breite Datenbasis, also die Stichprobe, die da mit einfließt, sind über 2 Millionen Frauen und es deckt 161 Länder und Regionen ab. Wenn wir nach Deutschland schauen, wird hier sehr oft die polizeiliche Kriminalstatistik von dem Bundeskriminalamt zitiert. Und laut diesen Schätzungen erlebt in Deutschland alle 4 Minuten eine Frau Gewalt durch einen Partner oder Ex-Partner. Und die aktuellsten Daten sagen, dass es 2023 in Deutschland 155 Opfer von Gewalttaten mit tödlichem Ausgang gab, die eben weiblich waren und durch den Partner oder einen früheren Partner. Und wenn wir uns die Zahlen insgesamt, also alle Meldungen im Sinne von häuslicher Gewalt, die eingegangen sind, dann waren es im Jahr 2023 über 250.000 Menschen und davon waren etwa rund 70% weiblich. Und wenn wir das zum Vorjahr vergleichen, 2022, hatten wir hier sogar einen Anstieg von 6,5%. Und jetzt habe ich aber eigentlich eure Frage nicht beantwortet, wie groß das Problem tatsächlich in Deutschland ist, weil ganz wichtig ist zu betonen, dass die Daten, die wir in der polizeilichen Kriminalstatistik sehen, natürlich wirklich nur die Spitze des Eisbergs sind, weil die allermeisten Fälle von häuslicher Gewalt überhaupt nicht der Polizei berichtet werden und hier ganz, ganz viel im Dunkelfeld geschieht und wir gerade ja auch dann diese Meldungen wahrscheinlich eher physische Formen von Gewalt betreffen und wir haben natürlich auch andere Ausprägungen von Partnerschaftsgewalt, also zum Beispiel emotionale, psychische Gewalt, die hier wahrscheinlich weniger häufig auftritt oder auch sexuelle Gewalt, die vielleicht oft nicht gemeldet wird, weil sie noch schambehafteter ist. Und die letzte Bevölkerungsumfrage, repräsentative, die wir in Deutschland und auch ganz Europa hatten, war von 2014 von der Fundamental Rights Agency durchgeführt und im Rahmen dieser großen Studie wurden in Deutschland 10.000 Personen befragt, die zufällig ausgewählt wurden. Und das heißt, hier arbeiten wir eben mit Bevölkerungsstichproben, was uns natürlich viel besser ermöglicht, wirklich auch Prävalenz schätzen zu können. Und laut dieser Studie haben 37% der Frauen schon mal physische Formen von Gewalt durch einen Partner oder Ex-Partner erlebt seit ihrem 16. Lebensjahr. Und leider ist die Studie, wie gesagt, von 2014 und deswegen schon über 10 Jahre alt. Und wir können nicht extrapolieren, dass es heute noch gleich ist, dieser Wert. Und es ist auch doch relativ limitiert, die Aussagen, die wir davon treffen können, weil eben nur eine Form von Gewalt abgefragt wurde. Und da ist es wichtig, darauf zu verweisen, dass gerade eine sehr umfangreiche Dunkelfeldstudie durchgeführt wird von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Bundesministerium des Inneren und auch dem Bundeskriminalamt. Und hier soll es eben wirklich darum gehen, dass eine zufallsbasierte Bevölkerungsstichprobe befragt wird von 16- bis 85-Jährigen. Auch interessant ist, dass hier sowohl Männer und Frauen befragt werden, weil es eben auch darum geht, auch Prävalenzschätzung für Gewalterfahrung von Männern treffen zu können, was auch ein extrem unterrepräsentiertes Thema tatsächlich ist und wo auch die Forschung noch hinterherhinkt. Und hier geht es eben ganz spezifisch darum, das Dunkelfeld zu beleuchten. Also sprich die Fälle von häuslicher Gewalt, die auftreten, aber nie an irgendwelche Stellen, wie zum Beispiel die Polizei oder auch Hilfestellen, das Hilfetelefon oder dergleichen berichtet werden. Und was auch stark ist an der Studie, ist, dass sie persönlich mündliche Interviews durchführen, computergestützt, aber auch Befragten die Möglichkeit von Online-Befragungen bieten und dass die Befragung in den Sprachen Arabisch, Englisch, Polnisch, Russisch und Türkisch auch durchgeführt werden kann. Also die Ergebnisse sollen 2025 in einem Bericht veröffentlicht werden. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, was hier die Zahlen uns sagen, aber genau, darauf müssen wir warten, um wirklich gute Aussagen über die Situation in Deutschland treffen zu können.
Ja, danke dir für deine Ausführungen dazu auf jeden Fall und spannend auch, dass du sagst, dass eigentlich die weltweiten Daten vielleicht besser erfasst sind als die in Deutschland und dann hoffen wir auf jeden Fall sehr, dass die Studie uns da mehr oder vor allem auch dir und den Menschen, die zu dem Thema arbeiten, mehr Verständnis gibt und weil es natürlich auch wichtig ist, das irgendwie zu erfassen, damit man das als Problem wahrnimmt und dann auch was dagegen tun kann. Genau, und du hattest ja gerade schon angesprochen, dass es einfach eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer gibt. Da wollen wir jetzt auch gleich nochmal mehr drauf eingehen, wie du in deiner Forschung damit umgegangen bist mit dieser Problematik.
Vorher vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Janina, kannst du noch kurz sagen, zwischen welchen Formen von geschlechtsbezogener bzw. Partnerschaftsgewalt eigentlich unterschieden wird?
Ja, also es wird in der Forschung eigentlich immer zwischen 3 bis 4 Unterformen von Partnerschaftsgewalt unterschieden. Einmal physische Gewalt und das kann natürlich auch verschiedene Schweregrade haben. Da kann es irgendwie um Schläge, um Schnittwunden, Verbrennungen und dergleichen gehen. und die Fragebögen, also zum Beispiel gibt es von der Weltgesundheitsorganisation einen Fragebogen, der verschiedene Formen von Partnerschaftsgewalt erfassen soll oder erheben soll, die gehen auch wirklich immer sehr spezifisch dann auf diese ganz verschiedenen Ausprägungen von zum Beispiel jetzt physischer Gewalt ein. Und dann wird dann auch unterschieden, Schläge, die keine irgendwie blauen Flecken auf dem Körper hinterlassen oder Stiche, die keine Wunden hinterlassen und dann sind Tage später noch Wunden sichtbar. Also genau, so versucht man eben über Fragebögen dann auch wirklich den Schweregrad noch differenzieren zu können. Das ist also der erste Block, physische Gewalt. Dann haben wir sexuelle Formen von Gewalt. Das kann dann auch sexuelle Belästigung beinhalten und dann in der schwersten Ausprägung eben Vergewaltigung. Dann psychische oder emotionale Gewalt, die auch sehr breit sein kann. Also es kann um Beleidigungen gehen, es kann um verbale Aggressionen gehen. Und eine Unterform von dieser psychischen Gewalt sind oft kontrollierende Verhaltensweisen eines Partners, die eben versuchen, systematisch den Bewegungsraum und die Freiheiten eines Partners zu beeinträchtigen. Also zum Beispiel, indem man den Partner zu Hause einschließt oder indem man die sozialen Kontakte überwacht, zum Beispiel auch soziale Kontakte über soziale Medien. Das könnten Unterformen sein. Und eine vierte Form, die ich tatsächlich sehr wichtig finde und auch wichtig finde, dass das als quasi Stand-alone-Form von Gewalt betrachtet wird, ist ökonomische Gewalt. Die wird aber oft auch der psychischen Gewalt als Unterform zugeordnet. Und bei ökonomischer Gewalt haben wir drei Ausprägungen. Also es könnte zum Beispiel sogenannte Employment-Sabotage beinhalten, also dass Frauen nicht das Recht haben, einem Job nachzugehen oder Einkommenserwerb einem Einkommenserwerb nachzugehen. Dann wird immer ökonomische Ausbeutung darunter gefasst, also dass zum Beispiel Schulden im Namen einer Frau aufgenommen werden oder ihre Kreditkarte gestohlen wird von einem Partner und dann verwendet wird. Ökonomische Kontrolle, also dass sie zum Beispiel keine finanziellen Entscheidungen treffen kann oder dass es sozusagen ein eng überwachtes, kleines Haushaltsgeld gibt, mit dem sie budgetieren und den Haushalt managen kann und nichts darüber hinaus. Und diese Form von Gewalt ist tatsächlich auch noch in den bisherigen Fragebögen und in den bisherigen Prävalenzstatistiken extrem unterrepräsentiert.
Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist insgesamt, deutet das ja schon an, dass es irgendwie sehr schwierig ist, das zu erfassen, diese Daten. In deinem Papier Violence Against Women and the Substitution of Help Services in Times of Lockdown, Triangulation of Three Data Sources in Germany, untersuchst du, wie sich die Corona-Pandemie auf häusliche Gewalt gegen Frauen in Deutschland ausgewirkt hat. Und zur Messung der Fälle von häuslicher Gewalt nutzt du dabei drei verschiedene Datenquellen. Zum einen zum ersten administrative Daten über den Umfang der Hilfeanfragen bei Beratungsstellen, Unterkünften und Hilfshotlines, die über einen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen. Dann zweitens Umfragen, die während der ersten Welle der Pandemie durchgeführt wurden. Und drittens dann noch eine qualitative Online-Umfrage unter Beratern und Experten für häusliche Gewalt. Und in dem Papier machst du dann mit deinen Co-Autoren eine Datentriangulation, führt diese Daten also zusammen. Wie geht ihr dabei vor?
Ja, genau, das ist eine Studie, die ich mit meiner Co-Autorin Dr. Kara Ebert von dem RWI durchgeführt habe und wichtig war uns bei der Studie tatsächlich zeigen zu können auch, warum es nicht trivial ist, auf welcher Datenbasis solche Forschungsfragen analysiert werden, weil wir tatsächlich vielleicht zu unterschiedlichen Schlüssen kommen, je nachdem, welche Daten wir zur Grundlage nehmen. Und uns war eben zum einen wichtig, dass wir uns in dieser Studie nicht nur auf administrative Daten verlassen, also eben gerade diese Hilfsanfragen, die bei Hotlines wie dem Hilfetelefon oder auch der Telefonseelsorge während der Covid-Pandemie eingegangen sind, weil wir da genau das Problem wieder haben, das wir auch bei der polizeilichen Kriminalstatistik haben, dass wir hier eben nur die Spitze des Eisbergs repräsentieren können und dass wir ganz viele Frauen, die vielleicht, weil sie so überfordert waren oder weil sie so bedroht waren, überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, auch nur sich an diese Stellen zu wenden. Deswegen haben wir diese Querschnittsbefragung durchgeführt. Also es gab eine repräsentative Online-Befragung, die wir während der ersten Covid-Welle und während dem ersten Lockdown im April in Deutschland durchgeführt haben, um hier wirklich eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe zu haben und diese Dunkelziffer hoffentlich mit abgreifen zu können. Und hier haben wir uns dann tatsächlich auch nur auf die letzten 4 Wochen, also Gewalterfahrung in einem relativ kurzen Zeitfenster, fokussiert, weil wir die Lockdown-Phase abbilden wollten. Und auf Basis dieser Online-Befragung können wir jetzt aber natürlich keine Aussagen über die Dynamik machen und was sich quasi zu dem Status quo vor der Pandemie verändert hat, weil wir eben nicht diese gleiche Umfrage schon vor Beginn der Pandemie durchgeführt haben. Und deswegen nutzen wir da dann eben doch wieder die Stärken der administrativen Daten, die uns eben Trends über Zeit zeigen können. Also wir schauen uns hier das Jahr vor der Pandemie über alle 12 Monate hinweg an und dann das Jahr der Pandemie, um wirklich verstehen zu können, gab es sozusagen in diesen Anfragen einen Anstieg im Zuge der Pandemie, der dem des Vorjahres nicht gleicht und der eben daraufhin vermuten lässt, dass die Pandemie wirklich zu einem Anstieg geführt hat. Und dann haben wir eben noch diese qualitativen Interviews mit den Personen an der Frontline sozusagen durchgeführt, die wirklich betroffene Frauen betreuen in Frauenhäusern oder bei den Hilfestellen, in ambulanten Sozialeinrichtungen, um auch deren Erfahrungen nochmal genauer einordnen zu können und ob sie eben auch diesen Anstieg oder irgendwelche Veränderungen in den Hilfsanfragen während der Pandemie erlebt haben. Und auf Basis dieser verschiedenen Datenwellen versuchen wir dann eben wirklich nachzuvollziehen, ob es einen Anstieg gab. Und versuchen auch dann zu erklären, warum gab es den Anstieg? Also was waren Mechanismen? Und da nutzen wir dann eben auch sowohl administrative Daten als auch Daten aus unserer Online-Befragung.
Danke, Janina. Vielleicht noch eine Frage zu den Daten. Welche Herausforderungen hattet ihr mit den unterschiedlichen Datenquellen? Ich habe selbst mal mit einem Survey-Datensatz gearbeitet und ich stelle es mir ehrlich gesagt sehr schwer vor, diese unterschiedlichen Datenquellen zusammenzubringen.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt und da hatten wir auch sehr viele Probleme damit. Also wir haben eben an sich das Ziel gehabt, deutschlandweit administrative Daten erfassen zu können und haben ganz typische Hotlines identifiziert, die auch alle kennen, also zum Beispiel das Hilfetelefon, das wurde vor allem im Rahmen der Pandemie dann immer mehr noch beworben, aber auch kleinere Hotlines, zum Beispiel gibt es in Berlin-Brandenburg die Big Hotline, die eben auch sich auf häusliche Gewalt spezialisiert. Und erstmal haben wir diese Hotlines angeschrieben und da war auch relativ klar, mit wem wir es hier zu tun haben. Aber uns ging es eben auch darum, alle möglichen Frauenhäuser über Deutschland hinweg zu identifizieren und deren Daten zu erhalten. Oder auch kleine ehrenamtliche Einrichtungen, die sich auf gewaltbetroffene Frauen auf diese fokussieren. Und dafür haben wir eine Web-Scraping-Suche durchgeführt, um wirklich alle möglichen Stellen in Deutschland zu identifizieren und hatten über 1000 Stellen identifiziert, E-Mail-Adressen, die wir erhalten konnten und die wir dann alle mehrmals angeschrieben haben. Und wie man dem Paper dann entnehmen kann, hatten wir am Ende nur 36 Stellen, die uns Daten in der Form, in der wir sie gebraucht haben, zur Verfügung stellen konnten für den Zeitraum, den wir erfassen wollten. Also es ist natürlich ein extrem kleiner Prozentsatz von denen, die wir wirklich mehrmals angeschrieben haben oder mit denen wir auch telefonisch oft in Kontakt standen. Und hier wissen wir natürlich auch nicht, ob das eine verzerrte Auswahl der entsprechenden Stellen ist. Also es könnte ja sein, dass die Stellen, die total überrannt waren und richtig irgendwie viel, viel mehr Anfragen während der Pandemie gekriegt haben als davor, dass die einfach überhaupt nicht die Kapazitäten hatten, uns jetzt irgendwelche Excel-Files zur Verfügung zu stellen. Was eigentlich dann ja sogar heißen könnte, dass wir den Effekt unterschätzen, eher als überschätzen. Und es war auch oft die Herausforderung, dass zwar Daten da sind, aber die überhaupt nicht digitalisiert werden und die dann irgendwie in Ordner schauen mussten und meinten, wir haben keine Zeit, euch das jetzt irgendwie in digitaler Form als Excel-Datei oder dergleichen zu schicken. Also da haben wir wirklich sehr viele Herausforderungen, mit sehr vielen Herausforderungen zu tun gehabt. Und was den die Online-Befragung angeht, muss man sagen, dass während der Pandemie es natürlich einen Boom gab in Online-Befragungen. Also fast jeder hat dann während der Covid-Pandemie plötzlich Online-Service durchgeführt, eben mit den typischen Anbietern. Wir haben mit Respondi wie Lendi zusammengearbeitet und hier ist eben auch wichtig zu sagen, jetzt im Vergleich zu der Dunkelfeld-Studie, die gerade stattfindet, haben wir hier keine perfekte repräsentative Stichprobe. Also all diese Online-Panels arbeiten quotenbasiert. Man konnte dann bestimmte Quoten festlegen und wir haben da einige Quoten festgelegt, eben anhand von Bildung, Einkommen. Ich glaube, wir hatten auch genau die verschiedenen Regionen abgedeckt und Alter. Aber es ist natürlich nie die gleiche Qualität wie jetzt wirklich eine repräsentative Bevölkerungsbefragung in Form von einer Zufallsstichprobe. Und wir wissen letztendlich nicht, wie auch bei diesen Befragungen die tatsächliche Bereitschaft ist von Teilnehmenden, auch stigmatisiertes Verhalten preiszugeben. Also wir nehmen an, dass es in der Online-Befragung deutlich höher ist, weil es eben deutlich anonymer ist, als wenn es jetzt ein Face-to-Face-Interview mit einer anderen Person ist. Aber auch hier kann es immer natürlich noch Underreporting geben, aufgrund von sozialer Erwünschtheit oder Stigmatisierung.
Super, vielen Dank, dass du nochmal genau auf die Herausforderung mit den Quellen eingegangen bist. Jetzt würde ich gern weitergehen und zu den Ergebnissen kommen. Was sind eure Erkenntnisse aus dem Papier, wie sich die Pandemie auf häusliche Gewalt gegen Frauen ausgewirkt hat?
Ja, also die Grundfrage dieser Studie war wirklich, ob wir quantifizieren können, wie hoch der Anstieg in Gewalt ist, in Reaktion auf die ganzen Social Distancing-Maßnahmen und Lockdown-Maßnahmen, die eingeführt wurden. Und ob wir das vielleicht sogar disaggregieren können nach verschiedenen Formen von Hilfsangeboten. Und für das mussten wir tatsächlich die Längsschnittdaten, also die administrativen Daten verwenden, um hier Veränderungen über Zeit feststellen zu können. Und unsere Studie oder unsere Schätzungen zeigen jetzt eben, dass es tatsächlich einen signifikanten Anstieg von Hilfsgesuchen in Bezug auf häusliche Gewalt oder Gewalt an Frauen gab im Zuge der Pandemie. Und dafür kontrollieren wir schon für saisonale Effekte auf Basis der Daten aus dem Vorjahr. Und wir haben das Ganze aber disaggregiert, weil wir eben auch zeigen wollten, Data matters sozusagen. Also je nachdem, welche Datengrundlage wir verwenden, kann unsere Schätzung anders aussehen. Und so haben wir unsere administrativen Daten nochmal geteilt in Hilfsanfragen, die bei ambulanten Einrichtungen, also zum Beispiel Frauenhäusern eingegangen sind, und dann Hilfsanfragen bei diesen Helplines, also zum Beispiel dem Hilfetelefon, die per Anruf oder sogar per Chat oder E-Mail eingegangen sind. Und hier konnten wir dann Unterschiede sehen, wenn wir uns jetzt nur die Helplines, also die Telefonhotlines anschauen, sehen wir hier einen geschätzten Anstieg von 34% in der, also ein 34% Zunahme von Hilfsgesuchen in Bezug auf Gewalt an Frauen. Und wenn wir uns die ambulanten Einrichtungen anschauen, sehen wir zu Beginn der Pandemie sogar ein Sinken von Hilfsgesuchen und erst nach den Öffnungen wieder, also nachdem die strengen Lockdown-Maßnahmen beendet waren, sehen wir dann einen 14-prozentigen Anstieg in Hilfsgesuchen. Und wir begründen das so, dass wir eben annehmen, dass es für viele Frauen schwierig war, sich in solchen ambulanten Einrichtungen Hilfe zu suchen während dem Lockdown, schon nur, weil sie einer viel höheren Überwachung durch ihren Partner ausgesetzt waren oder weil sie vielleicht auch mit Kindern zu Hause während Schul- und Kindergarten- und Kitaschließung gar nicht die Möglichkeit hatten, sich jetzt Hilfe zu suchen. Und dass wir deswegen vielleicht einen höheren Anstieg auch bei den Hotlines sehen, weil manche von den Frauen, die vielleicht ansonsten eher in ein Frauenhaus gegangen wären oder zu einer Beratungsstelle, haben hier vielleicht als letzte Möglichkeit dann einfach einen Anruf getätigt oder ein Chat, eine Chatanfrage an das Hilfetelefon. Und die meisten Studien, die es eben bisher schon gibt, die versuchen, den Effekt der Pandemie auf häusliche Gewalt zu schätzen, basieren sehr oft auf nur einer Datengrundlage. Und deswegen glauben wir eben auf Basis unserer Ergebnisse, dass es teilweise verzerrt sein kann, weil wir dann eben noch solche Dynamiken in dem Hilfesuchverhalten nicht abbilden können, die diese Anfragen selbst eben auch beeinflussen können oder bestimmen könnten.
Mhm. Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall, jetzt findet ihr ja raus, dass quasi zumindest teilweise ein Anstieg gefunden wird. Und wenn ich es richtig verstanden habe, es ist auch so ein bisschen so, okay, es gab vielleicht eine Verschiebung, aber insgesamt tendenziell einen Anstieg der häuslichen Gewalt gegen Frauen. Findet ihr auch mögliche Gründe dafür, dass häusliche Gewalt gegen Frauen während der Pandemie zugenommen hat?
Genau, da können wir jetzt vor allem unsere Online-Befragung anschauen. Also hier kann ich auch noch mal kurz die Prävalenzdaten nennen zu der Häufigkeit von Gewalterfahrungen in Haushalten während der ersten Lockdown-Phase. Also wir haben hier jetzt wirklich nur ein Snapshot zu einem Zeitpunkt im April. Und hier sehen wir, dass von unseren Befragten etwa 3% in den 4 Wochen des Lockdowns körperliche Gewalt erlebt haben. Emotionale Gewalt, verschiedene Formen, haben sogar 8% der Befragten während diesen 4 Wochen erlebt. Und dann haben wir noch eine Schätzung über ein Listenexperiment, also eine indirekte Befragungsform, die nochmal Anonymität der Antworten erhöhen kann. Und auf Basis dieser Schätzung haben 4% der Frauen sexuelle Gewalt bis hin zu Vergewaltigung erlebt während den ersten 4 Wochen des Lockdowns. Also das nur die Daten, die uns jetzt ein bisschen mehr sagen können über auch das Dunkelfeld, das wir eben in den Längsschnittdaten auf Basis der administrativen Daten überhaupt nicht erkennen können. Und wir haben eben in der Befragung auch verschiedene mögliche Risikofaktoren abgefragt. Und da haben wir gefunden, dass ökonomische Sorgen das Gewaltrisiko erhöhen können, sowie auch Kinder im Haushalt. Also Kinder im Haushalt sehen wir als Proxy für einen erhöhten Pflegeaufwand, der sich eben ergeben hat durch Schulschließung und Kita-Schließung und dann auch sehr stressbehaftet gewesen sein kann für Eltern. Und wir sehen tatsächlich, dass Gewalt öfter vorkommt in Haushalten mit Kindern von 0 bis 10 Jahren. Und wir hatten gefunden, dass mehr Gewalt vorkam in Haushalten, in denen eine Person oder mehrere Personen in Heimquarantäne sein mussten aufgrund von Infektion oder Kontakt mit infizierten Personen. Was auch nochmal vielleicht verdeutlicht, dass das Zusammensein von vielen Personen eines Haushalts auf, ja, quasi zusammen zu Hause, ohne die Möglichkeit, das Haus auch mal zu verlassen, den Stress, das Konfliktpotenzial erhöhen kann und so zu mehr Gewalt führen kann. Wir konnten nicht alles davon leider in unseren administrativen Daten verifizieren. Also da haben wir auch nochmal dann uns die Strenge des Lockdowns angeschaut und über verschiedene Bundesländer verglichen. Und wir haben uns die Kapazität von Kitas angeschaut und wie oft die geschlossen oder geöffnet waren über einen bestimmten Zeitraum und konnten da leider diese Trends nicht bestätigen. Also auf Basis unserer Survey-Daten haben wir so ein paar Vermutungen über mögliche Mechanismen, eben ökonomische Sorgen, Stress durch erhöhten Care-Aufwand und das Zusammensein auf engem Raum. Aber die administrativen Daten replizieren das nicht.
Mhm. Danke dir für den Einblick in die möglichen Gründe von zunehmender Gewalt in der Pandemie. Lassen sich aus eurer Studie auch Erkenntnisse ableiten, durch welche Maßnahmen häusliche Gewalt gegen Frauen reduziert werden könnte?
Also eine sehr wichtige Erkenntnis von unserer Umfrage, die Daten dazu haben wir auch in einem anderen Paper noch veröffentlicht, im Bulletin der World Health Organization. Also da haben wir quasi schon zu Beginn der Pandemie dann nur auf Basis der Umfragedaten ein Paper veröffentlicht. Und was wir hier gemacht haben, ist, dass wir Betroffene gefragt haben, welche Hilfsangebote sie in Anspruch genommen haben. Also ob sie schon mal eine Krisenhotline angerufen haben, ob sie in ein Frauenhaus gegangen sind oder ob sie sich andere Hilfe gesucht haben. Und hier haben wir gesehen, dass weniger als 5% der von Gewalt betroffenen Frauen sich während dieser Zeit Hilfe gesucht haben. Und ein Erklärungsansatz könnte natürlich sein, dass sie vielleicht auch gar nicht wussten, welche Hilfsangebote überhaupt zur Verfügung stehen. Und wir haben auch abgefragt, ob sie zum Beispiel schon mal von der Telefonseelsorge gehört haben oder von dem Hilfetelefon. Und weniger als 50% der Frauen gaben zum Beispiel an, dass sie schon mal von dem Hilfetelefon gehört haben. Und interessanterweise hatten sogar gewaltbetroffene Frauen weniger oft davon gehört als Frauen, die nicht von Gewalt betroffen sind. Also eine Haupterkenntnis auf Basis dieser Daten für uns war, dass eben Anlaufstellen besser beworben werden müssen in der Öffentlichkeit und dass Personen mehr Informationen darüber brauchen, wie sie sich Hilfe holen können. Und entweder über das Anbringen von Postern und Plakaten in öffentlichen Räumen, so dass es einfach sichtbarer ist. Oder eine Empfehlung war auch, dass zum Beispiel Frauenarztpraxen Informationsbroschüren zu häuslicher Gewalt auslegen könnten oder dass man die Telefonnummern von den Krisenhotlines in Toiletten und dergleichen anbringt. Und leider haben wir das nicht empirisch dokumentiert oder können das nicht gut belegen, aber tatsächlich ist mein Eindruck, dass sich die Sichtbarkeit dieser Anlaufstellen im Zuge der Pandemie wirklich auch erhöht hat und dass es viel mehr Bewusstsein inzwischen gibt. Also wir sollten die Umfrage am besten nochmal durchführen, um das auch wirklich zu verifizieren. Aber dass die entsprechenden Stellen, gerade das Hilfetelefon, auch medial sehr viel mehr Präsenz erlangt hat durch die Pandemie, auch durch Interviews dann mit Beraterinnen von dieser Hotline. Und ja, dass hier vielleicht wirklich mehr Wissen über Anlaufstellen inzwischen da ist. Und ein wichtiger Punkt, der eben auch erklären könnte, warum Frauen sich dann doch oft keine Hilfe suchen, ist eben nach wie vor das Stigma, das dem Thema anhaftet. Und dass das eben einer der Hauptgründe ist, warum sich viele Frauen nie an die Polizei oder nie an Hilfestellen wenden, weil sie sich eben für das Erlebte schämen. Und da könnte man eben auch schließen, dass es wichtig sein könnte, noch sehr viel mehr an Gendernormen zu arbeiten und noch sehr viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit auch für das Thema zu schaffen und gleichzeitig das Thema auch entstigmatisieren zu können.
Mhm. Ja, spannend. Du hast jetzt oder bist jetzt ja vor allem auf Sachen eingegangen, wie man es besser schaffen kann, dass sich Frauen Hilfe suchen können in den Situationen. Jetzt vielleicht auch ein bisschen weggehend von deinem Paper, ist es ja so, dass in anderen Ländern es geschafft wurde und natürlich ist die Datenlage da auch ähnlich schlecht, aber zumindest macht es den Anschein, dass in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Spanien, es über die letzten Jahre deutliche Fortschritte bei der Reduktion von geschlechtsbezogener Gewalt gab. Unter anderem ist dort die Zahl an Femiziden um ein Drittel gefallen und Femizide, also der Mord an Frauen, ist ja etwas, wo die Dunkelziffer wahrscheinlich relativ gering ist im Vergleich zu anderen Arten von geschlechtsbezogener Gewalt. Was kann Deutschland denn von dieser Erfahrung lernen oder was könnte Deutschland daraus ziehen, um selber nicht nur quasi die Hilfsangebote zu verändern, sondern auch, dass es einen Rückgang gibt in den Gewaltakten selbst?
Also es braucht auf jeden Fall politischen Willen, um Gewalt an Frauen wirklich auch effektiv zu bekämpfen. Und was mir Hoffnung macht, ist, dass wir dieses Jahr im Februar ein Gesetz verabschiedet haben, das Gewalthilfegesetz, das eben spezifisch Frauen besser vor häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt schützen soll und dafür eben auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen soll. Und Teil der vorgesehenen Maßnahmen ist es eben, dass es eine Finanzierung eines Hilfesystems mit 2,6 Milliarden Euro bis 2036 geben soll, was eben sicherstellen könnte, dass sich Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, eben auch entsprechende Hilfe, rechtliche Hilfe, Unterbringung und dergleichen wirklich suchen könnten. Während wir momentan noch die Situation haben, dass oft Frauenhäuser keine Plätze anbieten können, und Frauen so weiterhin in Haushalten bleiben und leben müssen, in denen sie einfach konstant Gewalt ausgesetzt sind. Ob es dann tatsächlich auch entsprechend realisiert wird und umgesetzt wird, ist natürlich noch abzuwarten. Und es ist natürlich auch immer wichtig, dass das Thema generell auf der politischen Agenda prominent ist. Wir können natürlich in Frage stellen, wie sehr wir auf unseren aktuellen Kanzler vertrauen möchten, wenn es um das Thema Gewalt an Frauen geht, der eben noch 1997 einem Gesetz nicht zugestimmt hat, das Vergewaltigung in der Ehe kriminalisieren sollte. Also das einmal dahingestellt.
Mhm. Ja, danke dir für diese Einschätzung und für die Einführung in das Thema und die, glaube ich, gut verständliche Erläuterung deiner Forschung zur geschlechtsbezogenen Gewalt während der Corona-Pandemie und auch vor allem, dass du sehr deutlich machst, wie schwierig es ist, dazu eigentlich quasi valide Forschung zu machen. Bevor es gleich weitergeht thematisch, machen wir jetzt eine kurze Runde, zur Auflockerung. Und zwar würde ich die jetzt mal hier reinholen und nach dem Motto schnell getrunken, schnell geantwortet, kannst du die nächsten, diese kurzen hinter dich bringen. Und du hast einen Joker, darfst also einen der kurzen überspringen. Bist du bereit?
Ja, ich bin gespannt.
Okay, dann geht's los. Was ist denn deine Lieblingswirtschaft, deine Lieblingskneipe oder dein Lieblingscafé?
Tagsüber das Kyso in München, wo ich in meiner Nähe sehr guten Kaffee in sehr kurzer Zeit kriegen kann.
Paris, wo du deinen Bachelor gemacht hast, oder London, wo du deinen Master und deine Promotion abgeschlossen hast?
London.
Und warum?
Bessere Pubs, tatsächlich. Sehr viel freundlichere Menschen und wahrscheinlich auch meine bessere Möglichkeit, mich verständlich zu machen, weil ich Englisch flüssiger sprechen kann als Französisch und die Franzosen und Französinnen einem oft ein schlechtes, nicht geschliffenes Französisch nicht so sehr verzeihen oder da ja weniger höflich auch mit umgehen.
Okay. Welches Global Health Thema findet zu wenig Beachtung?
Okay, die würde ich tatsächlich skippen, weil ich niemanden auf die Füße treten will. Und das jetzt sehr, sehr, sehr gut empirisch fundiert sein sollte, was ich hier sage.
Okay.
Was ist das Schönste an München?
Die Berge in der Nähe.
Sehr schön. Wer ist für dich die bedeutendste Ökonomin?
Esther Duflo.
Welches Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, kannst du empfehlen?
Ein Buch, das ich immer gerne empfehle, ist Invisible Women, das verschiedene Gender Gaps in Medizin, in Technology und verschiedenen Lebensbereichen aufzeigt. Allerdings auch als Triggerwarnung, es macht vor allem Leserinnen sehr wütend, dieses Buch zu lesen. Aber es trotzdem sollte es ein Must-Read sein.
Sehr gut, guter Tipp auf jeden Fall. Und zum Abschluss die Frage Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch?
Pessimistisch leider.
Okay. Danke, dass ich drauf eingelassen
habe. Gut, dass ich jetzt die einzige wissenschaftliche Frage
habe. Hast du gekonnt eingesetzt.
Sehr gut.
Jetzt gehen wir wieder zurück zum Hauptthema. Wir möchten mit dir nämlich noch ein zweites Papier zu geschlechtsbezogener Gewalt genauer besprechen, welches du geschrieben hast. In einem Working Paper untersuchst du nämlich mit Co-Autorinnen, wie sich ein Programm, bei dem in Sambia Fahrräder an Mädchen verteilt werden, unter anderem auf häusliche Gewalt und Gewalt durch den Partner auswirkt. Auf den ersten Blick ist vielleicht gar nicht klar, wieso Fahrräder eine Auswirkung auf häusliche Gewalt haben sollten. Kannst du uns kurz erklären, was die Idee dahinter ist und wo die Verbindung besteht?
Ja, also erstmal ist vielleicht wichtig zu betonen, dass es bei der Intervention erstmal um was anderes ging. Also das primäre Ziel der Intervention, die von der Organisation World Bicycle Relief durchgeführt wurde, war es, die Rate an Schulbesuchen unter Teenagerinnen zu erhöhen. Also wir sehen ja oft nach wie vor noch in manchen Ländern Bildungsunterschiede, insbesondere wenn es eben um Sekundärbildung geht zwischen Mädchen und Jungen, und haben auch gerade bei weiblichen Teenagerinnen eben das höhere Risiko von Teenage-Schwangerschaften und früherem School-Dropout aufgrund von Heirat oder Schwangerschaften. Und da wollte die Intervention ansetzen, mit der Idee, dass durch das Fahrrad die Distanz zur Schule eben geringer wird oder man den Schulweg schneller quasi zurücklegen kann. Und dass auch die Gefahr des Weges zur Schule geringer wird. Also dass man zum Beispiel, wenn man läuft, sexueller Belästigung von anderen Personen ausgesetzt wird. Dass dadurch quasi die Sicherheit erhöht werden kann und dass durch diesen Nudge und durch diese Incentivierung jugendliche Mädchen mehr und wahrscheinlicher wieder zur Schule gehen. Das war das primäre Ziel der Intervention. Und die ursprüngliche Studie hat sich darauf auch fokussiert und da kann ich auch noch was zu den Ergebnissen sagen. Und unsere Idee war jetzt zu schauen, was macht diese Intervention langfristiger mit den Mädchen und den betroffenen Familien auch. Und ich habe mich dann eben spezifisch für den Aspekt von Gewalt interessiert, sogar noch ohne eine klare Hypothese, in welche Richtung das gehen könnte. Und das ist motiviert von zwei Theorien in der Gewaltforschung, die sich widersprechen. Eine der Theorien sagt, die nennt man die Relative Resource Theory, die sagt quasi aus, dass durch die ökonomische Stärkung von Frauen in Gesellschaften, die sehr traditionell konservativ geprägt sind und sehr patriarchal geprägt sind, dass dadurch eine Art Male Backlash entstehen könnte und Frauen, wenn sie ökonomisch gestärkt werden, sogar einem höheren Gewaltrisiko ausgesetzt sein könnten. Einfach weil sie dadurch dann irgendwie mögliche traditionelle Gendernormen in Frage stellen und vielleicht von männlichen Partnern plötzlich als Bedrohung wahrgenommen werden. Und die andere Theorie ist die Marital Dependency Theory, und die sagt eben aus, dass Frauen, die finanziell unabhängiger sind von ihren Partnern und ökonomisch quasi stärker sind, einen höheren Status haben, dass es ihnen möglicher gemacht wird, dadurch auch gewaltgeprägte Beziehungen zu verlassen. Und dass sie dadurch eben durch ökonomische Stärkung eher vor Gewalt geschützt werden können und quasi auch mehr auf Augenhöhe mit Partnern interagieren können. Und meine Frage war tatsächlich, als ich diese Intervention gesehen habe, was macht es jetzt mit den Mädchen und mit dem Aspekt von Gewalt? Setzt es die Mädchen vielleicht sogar einem höheren Gewaltrisiko aus, was natürlich ein sehr ungewollter negativer Nebeneffekt der Intervention gewesen wäre? Oder hilft es den Mädchen eben über den Kanal von Empowerment, Stärkung, höherem Selbstbewusstsein, höherem ökonomischen Standing, hilft es sie besser vor Gewalt zu schützen?
Ja, sehr spannende Herleitung auch der Idee. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass das quasi die Intervention, die da durchgeführt wurde, grundsätzlich war, um den Schulbesuch zu verändern, und vielleicht kurz einmal zur Erklärung der Methode, die da angewendet wurde für diese Forschung. Das ist ein sogenanntes Randomized Controlled Trial, wo es eben eine Intervention gibt, die eine Gruppe an Menschen bekommt, und es eine Kontrollgruppe gibt an möglichst vergleichbaren Menschen, die diese Intervention nicht bekommen, sodass man am Ende gucken kann, gibt es danach, nach der Intervention, Unterschiede, die zuvor nicht bestanden haben. Und für all unsere Hörerinnen einmal kurz der Hinweis, dass wir über Randomized Controlled Trials bereits in unserer allerersten Folge gesprochen haben mit Svenja Flechtner und nochmal in der 21. Folge mit Jörg Peters. Also wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, hört da auf jeden Fall gerne nochmal rein. Genau, und ihr habt jetzt ja quasi so eine Langzeitfolgen oder quasi ja über einen längeren Zeitraum euch die Folgen angeguckt von dieser Intervention und eine Nachbefragung durchgeführt, 5 Jahre nachdem die Fahrräder verteilt wurden an die Mädchen. Und da findet ihr, dass die Mädchen mit den Fahrrädern sich selbstbewusster und empowered fühlen als die, die keine Fahrräder bekommen haben. Gleichzeitig findet ihr aber auch, dass mehr von ihnen früh geheiratet haben und im Teenageralter schwanger geworden sind. Steht das nicht in gewisser Weise auch ein bisschen im Widerspruch zu der wahrgenommenen Unabhängigkeit?
Ja, total. Da kann ich zustimmen. Und wir waren extrem verwundert, als wir die Ergebnisse so gesehen hatten, weil das komplett konträr zu unserer eingangs formulierten Hypothese war. Weswegen wir das Paper jetzt eben auch unter dem Titel The Empowerment Paradox verfasst haben. Also nur um das nochmal zusammenzufassen, du hast es eigentlich auch schon schön gesagt. Wir sehen, dass die Mädchen, die die Fahrräder erhalten haben, tatsächlich ein höheres Selbstbewusstsein haben, mehr Agency, also damit messen wir sowas wie Entscheidungen über bestimmte Outcomes in ihrem Leben, mehr Handlungsspielraum. Also kurz gesagt, sie sind mehr empowered. Da gibt es einfach kein gutes deutsches Wort dafür. Und in dem ursprünglichen Trial hatten wir sogar die Intentionen für eine frühe Heirat und frühes Kinderkriegen versus noch länger zur Schule zu gehen abgefragt. Und da hatten auch Mädchen, die Fahrräder erhalten haben, gesagt, sie wollen eigentlich noch warten mit Heiraten und Kinderkriegen und lieber den Fokus auf ihre Bildung setzen. Deswegen hatten wir eigentlich gedacht, es wäre ein Ausdruck von mehr Empowerment, wenn Mädchen länger ihrer Schulbildung nachgehen und eben heiraten und Kinder kriegen, weiter in die Zukunft verschieben. Und umso überraschter waren wir dann, als wir die Ergebnisse gesehen haben. Und wir schauen dann sehr viel weitere Daten an, um irgendwie erklären zu können, warum das der Fall zu sein scheint. Und was wir sehen in unseren Daten ist, dass wir uns genauer die Qualität der Beziehungen, die diese Mädchen haben, anschauen. Und ein Aspekt davon ist eben auch Partnerschaftsgewalt. Und wir sehen, dass insgesamt Mädchen, die ein Fahrrad erhalten haben, tendenziell weniger Partnerschaftsgewalt ausgesetzt sind als Mädchen, die Teil der Kontrollgruppe waren. Und dann schauen wir uns aber noch mehr Informationen an, die den möglichen ökonomischen, sozialen Status der Partner erfassen könnten. Und eine wichtige Variable, die wir da in Betracht ziehen, ist das Erhalt von einem Brautpreis. Das klingt jetzt erstmal komisch für die meisten Hörerinnen und Hörer, aber in vielen subsahara-afrikanischen Gesellschaften ist es eben gängig, dass als Teil einer Eheschließung es einen Transfer von Ressourcen, oft ist das kein Geld, sondern sind das zum Beispiel Kühe oder Nutzvieh, dass es eben diesen Ressourcentransfer von der Familie des Bräutigams zur Familie der Braut gibt. Und das soll sozusagen dem entgegenwirken, dass dann typischerweise die Frau zu der Familie des Mannes zieht und da dann eben zum Beispiel mithilft oder auch Einkommen erwirbt, das dann eben der Familie des Mannes zugutekommt. Also soll quasi die entsendende Familie der Braut entschädigt werden dafür, dass sie jetzt die Tochter freigeben. Das ist die ganze Logik dahinter. Und dieses Instrument, also dieses kulturelle, traditionelle Instrument wird aber eben oft auch verwendet, um nach außen sozialen Status zu signalisieren. Das heißt, es gibt eben oft einen sehr viel höheren Transfer von Brautpreis, wenn ein Mädchen oder eine Frau einen besser gestellten Ehemann heiratet, als wenn er ökonomisch schlechter gestellt ist, dann gibt es eben manchmal auch gar keinen Transfer. Und insofern können wir das schon als Proxy verwenden, um den ökonomischen Status der neuen Familie, Schwiegerfamilie und des Ehemanns messen zu können. Und wir sehen eben in unserer Studie, dass Mädchen, die ein Fahrrad erhalten haben, tatsächlich wahrscheinlicher eine Heirat eingehen, in der es einen Brautpreis gibt. Und insofern eben auch in Haushalte heiraten, in denen sie ökonomisch dann wahrscheinlich besser gestellt sind. Und zuletzt sehen wir auch noch, dass in der Versuchsgruppe, also Mädchen, die ein Fahrrad erhalten haben, deutlich weniger Schwangerschaften außerhalb von Ehen stattfinden, was auch wahrscheinlich wieder positive langfristige wirtschaftliche Folgen für sowohl die Mutter als auch dann das Kind haben kann, weil wahrscheinlich ja dann der Ehemann und Vater sich weiterhin um das Kind kümmern, wenn es eben innerhalb einer Ehe zur Welt kam als außerhalb einer Ehe. Also was wir letztendlich finden, ist, dass das höhere gefühlte Empowerment der Mädchen, die Fahrräder erhalten haben, so wie vielleicht auch der höhere soziale Status, den sie haben, sie quasi in eine bessere Position auf dem Heiratsmarkt bringt und langfristig so durchaus sehr signifikante positive ökonomische Folgen haben könnte, weil sie eben in den besseren ökonomisch gestellten Haushalten landen und weil sie gleichzeitig Kinder auch innerhalb von funktionierenden Ehen kriegen, wofür dann die ökonomische Zukunft der Kinder auch gesicherter sein könnte. Und letztendlich sehen wir eben auch, dass sie in Partnerschaften landen, die weniger von Gewalt und Missbrauch geprägt sind.
Mhm. Ja, sehr spannend. Sehr spannende und auf den ersten Blick vielleicht widersprüchliche Ergebnisse. Ich glaube, deine Erklärung hat es ganz gut zusammengebracht.
Ja, das würde ich auch sagen. Herr Nina, zum Schluss haben wir noch eine letzte kritische Frage zu deiner Forschung. Ihr findet ja einen signifikanten Effekt, dass der Zugang zu Fahrrädern zu niedrigerer häuslicher Gewalt führt. Allerdings ist es ja auch so, dass der Zugang zu Fahrrädern erstmal so gut wie nichts am patriarchalen System ändert, welches hauptsächlich für geschlechtsbezogene Gewalt verantwortlich ist. Besteht die Gefahr, dass durch RCTs der Fokus zu sehr auf kleinere Puzzleteile gelegt wird, die einen kleinen Beitrag zur Reduktion von geschlechtsbezogener Gewalt leisten können, während systemische Faktoren, die der Hauptgrund für geschlechtsbezogene Gewalt sind, zu wenig Beachtung finden?
Also grundsätzlich würde ich sagen, es muss nicht entweder oder sein. Also um Gewalt besser verstehen zu können und Prädiktoren von Gewalt besser zu identifizieren und auf Basis dessen dann auch Interventionen konzipieren zu können, ist auf jeden Fall epidemiologische Forschung unabdingbar. Und da sehe ich auch weiterhin einen sehr großen Wert in dieser Art von Forschung, auch wenn die von ÖkonomInnen ja oft als bisschen problematisch gesehen wird, weil wir nicht immer die perfekten Designs für kausale Inferenz haben. Aber ich bin der starken Überzeugung, dass wir gute Längsschnittdaten brauchen, die eben sowohl Prävalenzmessungen innerhalb von Bevölkerungsstichproben repräsentativen uns ermöglichen können, als auch dann Veränderungen über Zeit nachvollziehen zu können und die uns erlauben, bestimmte Risiko- und auch protektive Faktoren abzufragen. Also diese Art von Forschung braucht es. Und da haben wir auch noch nicht alles verstanden. Also es wird auch ein interessanter Aspekt dieser aktuellen Studie sein, die ich genannt hatte, diese Doppelfeldstudie, dass hier zum Beispiel auch Einstellungen zu verschiedenen Gender-Themen und Gewaltthemen abgefragt werden und das uns erlauben könnte, ein besseres Verständnis zu haben, wie gerade sowas wie gesellschaftliche Normen, also wie stark patriarchal eine Gesellschaft noch denkt, wie sich das auf die Gewaltprävalenz auswirken kann. Was ihr angesprochen habt, stimmt. Also viele Interventionen oder viele RCTs, die sich auf dann Gewalt als eines der Outcomes fokussieren, bestehen aus sehr kleinteiligen Interventionen. Oft haben wir zum Beispiel randomisierte, kontrollierte Studien, die sowas wie den Einfluss von Cash-Transfers auf häusliche Gewalt oder Gewalt in Partnerschaften untersuchen. Ich glaube trotzdem, das sind wichtige Studien. Was aber ein Ansatz in der Gewaltforschung oder gerade auch im Sinne der Programmentwicklung und des Aktivismus und der Policy-Maßnahmen in Bezug auf Gewalt ist, ist der Ansatz von Gender-Transformative-Interventionen. Und damit werden eben Interventionen gemeint, die sehr viel holistischer sind, als dass sie jetzt nur eine Sache, wie zum Beispiel ein Fahrrad, verteilen und die gezielt auf Gender-Dynamiken und Gender-Normen eingehen sollen und versuchen, diese zu verändern. Und ein Grundprinzip hierbei ist eben immer, dass nicht nur Frauen adressiert werden, weil ganz viele Interventionen früher immer nur quasi die Betroffenen adressiert haben, aber nie die Täter. Und wir können natürlich nur was an der Gesamtproblematik von Gewalt ändern, wenn wir auch Männer als potenzielle Täter eben mit einschließen. Und das ist einer der großen Ansätze von diesen Gender Transformative Programmen, dass hier ganz viel auch eben mit Männern, diese einbezogen werden und ganz viele Programme auch mit Männern stattfinden. Und dass es eben darum geht, kritisch diese sehr festgefahrenen gesellschaftlichen Normen zu hinterfragen und mit neuen, progressiveren, sagen wir, friedfertigeren Normen, dass die überschrieben werden. Und gleichzeitig können wir aber natürlich den Effekt von solchen Programmen auch wieder in Form von einem RCT testen. Und weil ihr gefragt hattet, wie das zu meiner Forschung passt, ich bin jetzt gerade dabei, eine große Intervention zu entwickeln mit Fokus auf ökonomische Gewalt an Frauen. Und hier arbeiten wir in Indien und wie ihr sicher wisst, ist Indien eben auch ein sehr stark patriarchal geprägtes Land, wo auch die weibliche Arbeitsmarktbeteiligung zum Beispiel sehr gering ist und Frauen ökonomisch oft sehr, sehr, sehr geschwächt sind im Vergleich zu ihren Ehemännern. Und hier entwickeln wir eben wirklich ein so holistisches Gender Transformative Programm, das an Ehemänner und Ehefrauen gemeinsam adressiert sein soll. Und das wiederum evaluieren wir in einem RCT. Ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, sondern es geht beides zusammen.
Ja, danke dir für diese Antwort. Ich denke, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn, so wie du das erklärt hast. Bevor wir zum Ende dieser Folge kommen, haben wir noch die Frage für dich, die hier auf dem Deckel hinterlassen wurde von Franziska Müller, die zuletzt bei uns hier in der Wirtschaft zu Gast war. Und in ihrer Frage ihre eigene Forschung, über die wir letzte Woche gesprochen haben, ein bisschen mit deiner verbinden möchte. Und zwar fragt sie, wo siehst du im Energiesektor und im Energie- und Klimabereich Ansätze von Gender-Based Violence und wie kann diese überwunden werden?
Ja, ich habe versucht, das Ganze ein bisschen breiter zu denken. Und wir können da durchaus Verbindungen sehen. Also wenn wir mal ganz breit an die Folgen des Klimawandels denken, dann können die eben besonders dramatisch sich auf Sektoren auswirken, gerade in sozusagen Afrika, in denen viele Frauen arbeiten. Und einer dieser typischen Sektoren ist zum Beispiel die Landwirtschaft, wodurch mehr ökonomische Volatilität in den nächsten Jahren zu erwarten ist, von denen dann eben auch insbesondere Frauen betroffen sein werden, die oft in diesem Sektor arbeiten. Also das könnte Frauen langfristiger ökonomisch schwächen. Wir können auch verbunden damit davon ausgehen, dass Klimawandel Wasserknappheit verstärken wird in vielen Regionen der Welt, wovon auch wieder Frauen stärker betroffen sein könnten, weil oft Frauen die Personen im Haushalt sind, die für die Wasserversorgung zuständig sind und dass dann durch Wasserknappheit und Dürren die Wege zu Wasserversorgungsstellen sich verlängern, was dann wiederum die Last von unbezahlter Arbeit für Frauen erhöht und gleichzeitig die Zeit einschränkt, in der sie eben auch bezahlte Arbeit nachgehen können. Also auch hier könnte das zu einer ökonomischen Schwächung führen, für Frauen speziell. Und dann können wir wieder zurück zu der Theorie gehen, die ich vorhin zitiert hatte, eben dieser Marital Dependency Theory, die vorhersagt, dass Frauen, die ökonomisch schwächer gestellt sind, einem höheren Risiko von Gewalt ausgesetzt sind, weil sie eben weniger Möglichkeiten haben, sich tatsächlich auch von einem gewalttätigen Partner oder Ehemann zu trennen, weil sie in einer starken finanziellen Abhängigkeit von diesen Partnern sind. Also so indirekt könnten eben die Folgen des Klimawandels erst die ökonomische Schwächung von Frauen erzeugen und dann wiederum sie eben deswegen auch einem erhöhten Gewaltrisiko aussetzen. Und es gibt inzwischen auch einige Studien, die versuchen, den Einfluss von Naturkatastrophen, und wir wissen, dass Klimawandel das die Häufigkeit von Naturkatastrophen verstärken wird, die den Einfluss von Naturkatastrophen auf geschlechterbasierte Gewalt untersuchen. Und da habe ich eine Studie gefunden von Guo und Kollegen, die dieses Jahr in Nature Water publiziert wurde. Und hier analysieren die Autoren Daten von dem Demographic and Health Survey aus 31 Low- and Middle-Income-Countries in Asien, Afrika und Lateinamerika und finden, dass Regionen, die von Fluten betroffen sind, dass Personen, die in diesen Regionen leben, tatsächlich ein erhöhtes Gewaltrisiko haben, sowohl von physischer, sexueller als auch emotionaler Gewalt. Und die AutorInnen können auch zeigen, dass es quasi Dose-Response-Effekte gibt. Also da, wo mehr Disruption durch Fluten stattgefunden hat, ist das Gewaltrisiko eben auch deutlich mehr erhöht.
Mhm. Ja, danke Janina. Nachdem wir dich hier jetzt mit vielen Fragen gelöchert haben, bekommst du zum Schluss der Folge auch noch die Möglichkeit. Du kannst für unsere nächste Gästin eine Frage auf dem Deckel hinterlassen. Als nächstes ist nämlich Anna Bindler von der Uni Potsdam bei uns zu Gast. Mit ihr möchten wir über das sehr spannende Thema Economics of Crime sprechen. Welche Frage möchtest du ihr gerne hinterlassen?
Ja, mich hatte das jetzt ganz aktuell interessiert, einfach aufgrund der aktuellen Vorkommnisse in Hamburg und in München, wo wir ja diese Messeangriffe einmal im Hamburger Bahnhof und dann vergangenes Wochenende in München in Nähe der Theresienwiese hatten. Und ich glaube, ich bin auf die Fälle so aufmerksam geworden, weil das Täterprofil so anders war als für die ganzen anderen Arten dieser Angriffe, die wir irgendwie in den letzten Jahren gesehen haben. Und es hier beides Mal Frauen, junge Frauen waren. Und beides Mal wurde dann auch sehr schnell die Vermutung in den Raum geworfen, dass es eben Frauen mit psychischen Erkrankungen waren, die in psychotischem Zustand gehandelt haben. Und deswegen auch unter anderem, weil mein Vater Psychiater ist, interessiere ich mich für diese Thematik und mich hätte einfach interessiert, ob es verlässliche Statistiken und Daten gibt aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern, wie viel Prozent der tatsächlichen Gewaltdelikte von Menschen ausgeübt werden, die eben psychische Erkrankungen haben und aufgrund von dann akuten Psychosen nicht schuldfähig sind. Ja, das würde mich interessieren.
Super, vielen Dank für deine Frage. Bei uns kommen ja immer wieder Leute vorbei, die hier Plakate und Flyer auslegen. Möchtest du auch einen Tipp für eine Veranstaltung oder ein Buch für unsere BesucherInnen hinterlassen?
Ja, da wir ja auch einen Podcast aufnehmen und ich ein großer Fan von Podcasts bin, kann ich sehr den Gyncast, den Gynäkologie-Podcast empfehlen, von zwei Tagesspiegel-Redakteurinnen, die Chefärztin Mandy Mangler aus Berlin immer interviewen zu ganz verschiedenen Themen, zu Frauengesundheit. Und da gibt es aber eben auch eine spezifische Folge mit dem Titel »Wie sexualisierte Gewalt unser Leben beeinflusst«, die sehr gut zu unserem Thema heute passen könnte und die ich sehr empfehlen kann. Aber es gibt auch noch viele weitere spannende Folgen, zum Beispiel zum Thema Abtreibungsgesetz in Deutschland oder auch zu weiblicher Genitalverstümmelung. Also auch hier viele Querbezüge zu geschlechtsspezifischer Gewalt und zu Global Health Themen.
Sehr schön. Vielen Dank dir dafür. Und ja, danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Ein besonderer Dank geht wie immer an die Menschen an unserem Stammtisch, die uns monatlich unterstützen und so die Wirtschaft am Laufen halten. Hier sind weiterhin Plätze frei, ein paar Stühle stehen da noch und bei Patreon könnt ihr auch zu Stammgästen werden und in den Shownotes erfahrt ihr wie. Und der größte Dank geht aber natürlich an dich, Janina, für das sehr spannende Gespräch, für deine Einführung in deine Forschung und in die sehr interessanten Themen und auch durchaus belastenden Themen, mit denen du dich beschäftigst. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige Forschung, wo man auch rausgehört hat, dass es mehr Forschung dazu braucht und mehr Wissen in diesem Themenbereich, um geschlechtsbezogene Gewalt besser erfassen zu können und dann auch bekämpfen zu können. Danke dir dafür, für diese sehr spannenden Einblicke und für deinen Besuch hier bei uns in der Wirtschaft.
Vielen Dank euch, auch für die guten Fragen.